Klein, aber hart.
Und damit wieder herzlich willkommen. Hier ist er, der Podcast für die ganze Familie. Klein, aber hart mit der ganzen Podcast-Familie. Alle da?
Ja!
Hallo!
Ach, wie schön. Also, kleiner Wochenrückblick. Natürlich kulturelle Orientierung und Diversität. Das sind die drei Säulen, auf denen unser Podcast ruht. Mit der Christine, mit dem Micha und mit
dem André. Hallo. Ja. Es ist die Ampel, oder? Die Ampel der Podcasts. In der Diversität, in den Dreierstellungen.
So ja. Ach, du sagst es. Es ist ja eine so wichtige Woche, die hinter uns liegt. Aber vorher, wir hatten uns vorgenommen, so schon mal als guten Vorsatz auch fürs neue Jahr, den Titel immer am Anfang zu klären, ja, dass wir uns da auch so ein bisschen langhangeln können. So ein Podcast braucht ja auch einen griffigen Titel. Und ich schlage das jetzt einfach mal vor. Jetzt basisdemokratisch werfe ich diesen Antrag jetzt einfach mal in die Runde. Und zwar eine Wortschöpfung, die mir in dieser Woche aufgefallen ist. Und das ist auch gar nicht, ja, obwohl es ist ein bisschen politisch, aber nicht wirklich tiefenpolitisch und auch nicht so, dass man sagt, oh nee, nicht schon wieder. Nein, aber was mir ins Auge gesprungen ist und es hat mich nicht wieder losgelassen, ist die Wortschöpfung 50 Shades of Sissy. Das. 50 Shades of Sissy. Natürlich bezieht sich das auf die Sissy. Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es ja ein Muss. Micha, wir sind ja große Fans. Ich würde jetzt auch die Frage gleich mal an die Christine weiterreichen, ob sie da ähnlich affin ist. Wir sind ja große Sissy-Fans, nicht Micha?
Ja, ich bin total. Also ich habe 5 Minuten gesehen, die fand ich toll, aber habe es nicht länger ausgehalten. Ja, aber ich nehme es mir von Jahr zu Jahr immer vor. Ich möchte die einmal sehen, die Sissy-Filme. Ich habe die ja schon alle irgendwann mal gespeichert, irgendwo hingelegt und so weiter und gesagt, irgendwann musst du die schauen und tatsächlich, sie liegen seit Jahren auf meiner Festplatte rum.
Siehste. Gibt's jetzt wieder neu auf Netflix, also nicht neu, also quasi die alten Filme jetzt auf Netflix abrufbar. Also ich muss sie jedes Jahr gucken.
Ernsthaft?
Ja, alle Teile, die es gibt. Weiß gar nicht, drei Teile.
Immer wieder aufs Neue?
Immer wieder aufs Neue. Immer wieder Sissi Franz. Ja, da gibt's ja dieses schöne Spiel. Wir hatten das ja auch in der Sendung des Öfteren schon besprochen. Ja, immer wenn der Name Sissi fällt, gibt's ein Grappa.
Also ich kenne das von Freunden auch nur, die mir das mal erzählt haben, dass sie das dann so machen, dass sie immer wenn Sissi und wir hatten schon den Unterschied, andere spielen es mit, wenn Franzl fällt. Und ich habe jetzt aber, ich habe natürlich nochmal knallhart nachrecherchiert für diesen Podcast, weil ich eigentlich wissen wollte, was ist denn der größere Säufer, der auf Franzl oder auf Sissi reagiert. Das habe ich nicht gefunden, also da bräuchten wir noch Input. Aber ich habe gefunden, dass wir es eigentlich völlig falsch spielen, weil das eigentliche Trinkspiel läuft so, dass immer wenn jemand Majestät sagt, dass alle aufschreien, springen und dann gemeinsam schreien, lang lebe die Kaiserin. Und das dabei was trinken natürlich.
Eine neue Spielart, sehr schön. Ja. Also man merkt schon, wir sind unterschiedlich sozialisiert, du in Nordrhein-Westfalen, wir in Sachsen. Bei uns war es einfach nur immer, wenn es hieß Sissi, dann gab es den Grappa. Aber jetzt natürlich die Frage an die Christine, bist du auch Fan, oder?
In Birna gab es gar nicht. Ich habe noch nicht einen Sissi-Fan geguckt. Nein. Und das gab es auch bei uns früher in der Familie nicht und nee, gar nicht. Mm-mm.
Können wir das vielleicht auf drei Haselnüsse für Aschenbrödel irgendwie ummünzen? Immer wenn jemand, Aschenbrödel sagt, dass wir was trinken? Oder wie geht das da? Was gibt's denn da?
Wäre auch eine schöne Idee. Na, ich weiß nicht. Ich bin doch jetzt prinzipiell nicht so der Fan. Und das war auch bei uns in der Familie früher nicht so. Also wir haben Nachmittag, klar, so als Kinder haben wir so ein klassisches Märchen eben geguckt, so das kalte Herz oder eben Aschenbrödel oder sowas. Aber dann, wir haben immer so Spiele gespielt, so Mensch, ärgere dich nicht oder irgend so ein Quatsch oder Würfel. Wir haben stundenlang gewürfelt, so die Weihnachtsfeiertage. Also bei uns war das jetzt nicht so sehr, dass der Fernseher so viel lief.
Ich glaube, bei Aschenbrödel ist das so, immer wenn diese Melodie läuft, la 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 la, musst du die Wodkaflasche ansetzen und darfst erst wieder absetzen.
Und dann einfach warte, das wäre das Trinkspiel. Solange die Melodie läuft, einfach laufen lassen.
Genau, ja. Nee, aber Sissi kenne ich noch von meiner Mutti. Also wir hatten ja, ich bin ja in Kuhköthen in Sachsen-Anhalt groß geworden und wir hatten Westfernsehen und das lief schon in den 80ern zur Weihnachtszeit, Sissi. Weiß ich, das hat die Mama immer geguckt und war ganz happy und hat, glaube ich, auch jedes Mal geweint, immer wieder aufs Neue. Aber jetzt kommen wir ja zu 50 Shades of Sissi.
Bin ich auch raus, weil 50 Shades habe ich auch nicht geguckt. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr reden.
Ihr merkt schon, wir geben auch gerne kulturelle Orientierung. Es gibt eine neue Verfilmung. Es gibt mehrere. Das möchte ich gleich sagen. Ich habe mich mal kundig gemacht. Es gibt eine auf Netflix. Die ist aber noch nicht verfügbar. Das heißt, die sind wohl jetzt noch in den Dreharbeiten. Und es heißt dann halt wohl nächstes Jahr irgendwann nächstes Jahr, kommt Sissi dann auf Netflix. Deswegen haben die jetzt schon mal vorgelegt und die alten Folgen eingestellt. Ja, für alle Netflix-Kunden. Und RTL startet aber tatsächlich, die sind schon durch damit. Und zwar sind die jetzt, wir haben ja heute, was haben wir heute? 13. Dezember. Das heißt, gestern muss es gestartet sein bei RTL Plus. Ich habe von Micha Klein gelernt, das ist ein Streaming-Programm, das man bezahlen muss. Ein Bezahlprogramm, ja?
Soweit ich das weiß. Ich glaube, das war früher TV Now und haben die nur umgenannt. Und das ist auch so ein paar Euro pro Monat. Ja.
Okay. Und da läuft das wohl schon. Und im linearen Fernsehen dann nach Weihnachten ab 28.12., glaube ich. Das heißt natürlich nicht 50 Shades of Sissy, das heißt einfach nur Sissy. Aber es soll eben wirklich mal die knallharte Realität hinter dem Märchen beleuchten. Also das heißt, es geht wirklich um Sex, es geht um Korruption, es geht um Verrat. Und also die wollen halt auch so die politische Dimension mal ein bisschen aufgreifen, die so herrschte in dieser Zeit. Und eben auch das komplizierte Partnerschaftsleben oder wie sagt man, die komplizierte Beziehung zwischen Sissy und ihrem Franzl, die ja im richtigen Leben gar nicht so rosarot und märchenhaft war, wie wir das alle denken, die wir die großen Fans der Romy Schneider sind und so. Nee, da hat's ja richtig, also die ist ja relativ schnell nach der Hochzeit ist die weg. Ja, die war eigentlich nur unterwegs, hat sich ein Refugium geschaffen auf, das wiederum, da ist die Christine die Einzige, die sich auskennt hier in der Runde, auf Korfu, meine ich, oder? Auf Korfu hat sie sich doch so eine Art Schloss gebaut.
Ja, ein tolles Schloss mit einem ganz großartigen Garten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen. Aber wenn da Micha ist doch hier derjenige mit Internet.
Guck mal bitte, ja. Das ist ja schon das Problem. Man muss bei Sissy muss man auch immer mit einem S nur schreiben, ne? Oder andere schreiben es mit Doppel-S. Sissy.
Sissy mit Doppel-S und Y, glaube ich.
Und mit I. Mit I am Ende.
Mit I am Ende.
Aber ich glaube, die Filme sind nur mit S-I-S-I geschrieben. Also es ist es halt. Achilleon.
Wie heißt das?
Ist ein Palast auf Korfu bei Gasturi, etwa 7 Kilometer südlich der Stadt Korfu, den die österreichische Kaiserin Sissi erbauen ließ.
Siehste.
Sieht ein bisschen aus wie das Weiße Haus.
Mit ja, traumschön, wirklich. Und die Parkanlage, da hast du dann so Statuen stehen. Also die hat sich wirklich richtig schick gemacht. Alles so knackige Männerstatuen, die da rumstehen. Also kann man sich richtig vorstellen, wie die da Lust wandelte. Und kannst auch komplett so über die Stadt gucken, also auf die Stadt gucken, weil das so ein bisschen auf dem Berg ist. Das Schloss selber ist so ein ganz weißes Haus, also gestrahlend weiß, sieht wirklich echt schick aus. Okay.
Aber ich verstehe gar nicht, dass du die Filme nie geguckt hast, Christine, weil ihr, also du und Sissi, ihr habt doch so viel gemeinsam.
Wieso?
Weißt du das nicht?
Nein.
Sissi hatte ein Arschgeweih.
Ach Quatsch, ehrlich?
Ja.
Woher weißt du denn das?
Das stand bei irgendwo habe ich gelesen hier, Sissi, die Kaiserin mit dem Arschgeweih. Das stand irgendwo in dieser RTL-Neuverfilmung.
Ah ja, okay, alles klar. Also jedenfalls hat sie es ganz schön krachen lassen, die Sissi. Sie war ja wohl oder gilt als die erste große Fitness-Ikone der Neuzeit. Also die hatte, ja, die hat wohl ganz viel Sport gemacht und hat immer bei der hat sich quasi die Größe des Arschgeweihs nicht so sehr verändert im Laufe des Lebens bei der Sissi. Die hat immer geguckt, dass sie ganz schlank ist und hat ewig Diäten gemacht und so weiter und so fort. Aber worauf ich nochmal zurückkommen wollte, ist, von ihrem Franzl wollte sie dann halt nicht so viel mehr. Also er aber wohl auch nicht, weil auch der Franzl hat sie betrogen nach Strich und Faden und hatte auch irgendwelche Kinder nebenbei laufen von anderen Frauen. Ja. Und
ja, der war auf Korfu in diesem Schloss, war er auch nur einmal. Also da hast du so diesen Briefe, die du da lesen kannst. Das klingt auch alles nicht so nett. Und dann in der Historie stand, dass Franzl selber wohl nur einmal da war. Ansonsten war das ihr Metier dort.
Ja. Sie war doch mit ihrem Architekten da, glaube ich, ne?
Genau, mit dem Architekten ist sie da immer rumgelaufen. Da habe ich aber nicht so richtig gecheckt, ob die jetzt nur wirklich mit dem oder ob der nur der Architekt war.
Jetzt haben sie die Statik gecheckt.
Ja, hat der nur an den Säulen gebaut oder war er ihre Säule?
Wer weiß. Ja, es war bestimmt nicht alles schlecht. Es gab bestimmt auch schöne Zeiten. Immerhin 4 Kinder zwischen der Sissi und dem Franzl. Obwohl, die Kinder haben wohl auch gemerkt, dass da nicht alles rundläuft. Der Sohn, der ja eigentlich der Thronfolger gewesen wäre. Ach Gott, ich weiß jetzt nicht. Rudolf, glaube ich. Glaube ja, ist Rudolf. Der ist ja durch Suizid dann ums Leben gekommen und so. Also so richtig rund lief das alles nicht in der Familie. Und genau das will eben die Sissi auf RTL, also diese Serie, eben auch mal beleuchten, eben auch mal von der anderen Seite darstellen, das ganze Thema.
Aber André, wie ist denn das bei dir? Also Streaming macht ja für dich eigentlich gar keinen Sinn. Für dich ist ja besser, wenn es dann im linearen Fernsehen bei RTL läuft, weil wenn du dann auch das Trinkspiel mitmachst, also du musst doch dann alle 3 Minuten sowieso wieder rennen. Also insofern ist doch für dich die Werbepause toll, dass dann die Erlösung kommt und du wieder entspannen hast. Ne?
Ja, deswegen, wir müssen uns in diesem Podcast auch beeilen, dass ich ja das Zeitfenster einhalte, ja, bevor ich wieder pullern muss. Nee, sehr schön. Also man müsste sich dann vielleicht in dieser Neuverfilmung ein neues Spiel überlegen, in dieser 50 Shades of Sissy-Verfilmung, dass man immer dann, wenn das Wort Baumarkt fällt vielleicht, ja, dass man sagt, ja, jetzt ein Krapper, dann aufstehen, lang lebe der Baumarkt oder lang leben die, was haben die?
Franz, wo ist der Kabelbinder?
Kabelbinder, genau. 50 Shades of Sissy. Es passt so schön in die Weihnachtszeit.
Franz, nicht zu eng, das zwickt ein bisschen.
Ja.
Ja. Aber ich stelle mir das schön vor mit den beiden. Ja. 50 Shades of Sissy.
50 Shades of Sissy, ja. Also wie gesagt, demnächst bei RTL im linearen TV und jetzt schon auf RTL Plus. Wir können uns ja heute so ein bisschen an den Kulturtipps orientieren. Das hatten wir beim letzten Mal, soweit ich mich erinnern kann, ein bisschen vernachlässigt. Ich habe gleich noch einen Tipp und der passt jetzt wirklich in die Zeit. Entschuldigt, dass ich einfach loslaboriere mit meinen Tipps. Aber das ist vielleicht wirklich ganz spannend. Und zwar die Anstalt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja politisches Kabarett mit Klaus von Wagner und Max Uthoff.
Haben die nicht jetzt gewechselt? Sind die immer noch? Ich dachte, das wären jetzt neue.
Nee.
Hören die nicht auf? Ach, Entschuldigung, dann falsches Halbwissen, also, Entschuldigung.
Ich weiß es, ich bin jetzt kein regelmäßiger Zuschauer. Ja. Ich habe nur zufällig die Sendung, ich glaube, vom 7. Dezember gesehen. Also jetzt aktuell noch aktueller. Also heute am 13. Dezember, oder kam gestern, ist egal. Also jedenfalls ist es die Sendung vom 7. Dezember. Und großartig, weil die imitieren uns da ein bisschen, ist dann auch so eine Art Rückblick. Die machen also ja so ein Weihnachtsessen, also der Wagner und der Uthoff, ja, so zwei Jungs, und haben so den Tisch gedeckt, den Weihnachtstisch, und haben sich irgendwie einen neuen Kühlschrank gekauft, machen den Kühlschrank auf, und im Kühlschrank kommt plötzlich eine Frau raus, die seit einem Jahr eingefroren war. Die hat sich also bewusst einfrieren lassen, als Corona so auf dem Höhepunkt war, vor einem Jahr. Hat sie gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diesen ganzen Scheiß, ich lasse mich einfrieren. Und die wird jetzt eben ein Jahr später aufgetaut von den beiden Jungs, die dort ihr Weihnachtsessen eigentlich geplant hat. Und die lässt sich jetzt quasi die Welt erklären, die Welt und eben das alles, was im letzten Jahr so passiert ist. So.
Ja,
und super. Da könnt ihr euch vorstellen, da kommt es zu einigen echt lustigen, interessanten und haarsträubenden Szenen. Also wenn man sich so überlegt, ja, wir werden ja alle langsam an diese Dinge gewöhnt. Ja, wie war das damals der Vergleich? Wie ein Frosch, den man ins lauwarme Wasser setzt oder ins kalte Wasser und das langsam erwärmt. So geht's uns ja den meisten Leuten. Aber der Frosch, den du gleich ins heiße Wasser wirfst, der springt raus. Ja. So, und wir sind ja also quasi alles Frösche, die so mit der Zeit gehen und uns so langsam dran gewöhnen, was so alles passiert. Aber wenn man jemanden, der jetzt wirklich ein Jahr lang im Koma lag, ja, um Gottes Willen jetzt, oder eingefroren worden, wieder auftaut, wenn man dem jetzt erzählt, was so im letzten Jahr in dieser Welt so passiert ist, gerade hier bei uns im Land, das ist schon erstaunlich. Also das ging natürlich los, dass die vorsichtig versucht haben, der Frau zu erklären, dass Christian Lindner jetzt Finanzminister ist und Olaf Scholz der Bundeskanzler ist. So, das ist also alles sehr lustig. Vor einem Jahr, ich habe mal geguckt, war die SPD in den Umfragewerten noch bei 13-14% und die Union bei 37%. Das war der Stand Anfang Dezember, ja, 2020. Das muss man sich mal vorstellen.
Und dann kam der Laschet-Umschwung.
Ja, irre, ja. Und alleine das, diese Unglaublichkeit, haben die nun versucht, ja, zu erklären. Dann geht's weiter mit Corona, dass sie sagt, wie, gibt's eine zweite Welle? Nein, es gibt inzwischen die vierte Welle. Aber es ist ein Impfstoff gefunden. Ja, es ist ein Impfstoff gefunden. Und sie sagt, ach, na Gott sei Dank, dann werden wir ja bald alle gesund. Und wenn sich jetzt alle geimpft haben, dann ist ja alles gut. Und dann müssen wir keine Angst mehr haben. Und dann sagt, es sind eigentlich nur zwei Drittel. Sie sagt, wieso haben wir das dritte Drittel noch nicht geschafft? Nee, die wollen nicht. Und so. Also das ist schon sehr süß, wenn man dann so mal direkt mit diesen Fakten konfrontiert wird, an die wir uns alle schon ein Stück weit gewöhnt haben. Deswegen sehr zu empfehlen, die Anstalt, Folge vom 7. Dezember, irgendwo in der Mediathek findet man das garantiert. Das ist total lustig. Ja,
ja, aber und ja, wenn man doch wirklich mal auch so für sich selbst zurückdenkt, man vergisst das ja auch so, was man vor einem Jahr selbst so gedacht hat. Man, wie du schon sagst, man erlebt das ja immer so mit und dann wächst man da mit und denkt, ja, okay, jetzt das und jetzt noch jenes und so. Ich habe tatsächlich Anfang letzten Jahres, habe ich mir mal aufgeschrieben, wie so der Stand der Dinge ist und was ich so denke, wie das Jahr sich entwickeln wird. Und dann sind so ein paar Sachen dabei, ja, was machst du im Sommer? Fährst du wieder in Urlaub? Traut man sich das? Geht man zu Roland Kaiser? Kaisermania zum Beispiel, findet das statt? Findet das nicht statt? Und ich habe mir wirklich so eine kleine Jahresprognose gemacht und so ein paar Sachen stimmten ziemlich gut. Und wenn man das jetzt im Nachhinein liest, denkt man auf so manchen Sachen, oh, da hast aber völlig daneben gelegen. Und was haben wir doch im Sommer alle noch gedacht? Ach komm, jetzt im Herbst, das wird alles vorbei sein. Der Impfstoff wirkt und das läuft alles und die Leute lassen sich impfen. Man war so euphorisch und dachte, ach, im Winter ist das alles kein Thema mehr. Ja, und das stimmt für Portugal und Spanien, aber nicht für uns. Das ist irre, oder?
Aber es wird ja alles besser jetzt mit der neuen Bundesregierung. Das ist natürlich die Meldung der zurückliegenden Woche. Vereidigt, es gab die erste Kabinettssitzung, aber gut, da haben die sich, glaube ich, erstmal nur die Hände geschüttelt. Richtig gearbeitet wird ab dieser Woche, also heute ist ja Montag, der 13. Und wird alles besser. Ich setze mal ein Fragezeichen dahinter an meine beiden politischen Experten hier in der Runde. Nachdem wir den feuilletonistischen Diskurs zum Thema 50 Shades of Sissy bereits geführt haben, gehen wir jetzt mal in die Politik. Wird's besser? Ist es besser? Geben wir ihnen eine Chance?
Dann müssen wir ja, ne?
Dann müssen wir ja.
Mal gucken.
Also, man soll ja immer diese berühmten 100 Tage abwarten, ja, ne? Ja, ich finde, es gibt so ein paar ganz interessante Zeichen. Also es ist, wir haben ja nun 16 Jahre erlebt, in denen, naja, wir alle ganz froh waren vielleicht, dass, oder viele waren froh, dass da eine Frau an der Spitze war, die irgendwie durch jede Krise gesteuert hat und so. Aber im Prinzip sind ja auch 16 Jahre lang viele Sachen einfach nicht passiert. Ich meine, schauen wir nach Dänemark, schauen wir nach Lettland, schauen wir nach Estland und so weiter. Die können alle ihre Pässe und ich weiß nicht was alles am direkt online digital bestellen. Wir rennen hin, ziehen Nümmerchen, sitzen 6 Stunden auf dem Amt. Ja. Und gehen nach Hause und haben immer noch keinen Personalausweis. Und das ist ja in den letzten 16 Jahren nicht passiert. Es gibt immer noch riesige Funklöcher. Die Bahnstrecken sind, ich hätte jetzt gerne Scheiße gesagt, sie sind Schrott. Ja, es wurde nicht investiert und so weiter. Es gibt in Deutschland einfach viele, viele Sachen, die wirklich katastrophal sind. Und ich fand jetzt sehr viele Berichte über diese Koalitionsverhandlungen doch irgendwo beeindruckend. Also das, man hat ja nicht so viel gehört, aber es gab zum Beispiel einen Fotografen, der dabei war, der jetzt dann danach, nachdem die Koalition jetzt steht, auch seine Fotos veröffentlichen durfte. Und das heißt, die Ampel-Koalitionäre haben ihn eingeladen, Mensch, möchtest du hier nicht fotografieren? Und der hat dann im Nachhinein auch jetzt erzählt, es wäre so ein ganz interessante Stimmung gewesen. Der ist seit Jahrzehnten auch schon in Berlin unterwegs, hat auch viele Politiker begleitet und er sagte dann, also es wäre so ein interessanter Geist gewesen, wie die miteinander verhandelt haben, teilweise sehr, sehr hart, aber eben nicht wie früher bei anderen, dass es so, ja, so eingeschnappt persönlich war und nur so um Positionskämpfe ging, sondern dass die alle so beseelt waren davon, wir wollen was bewegen, es muss sich jetzt was tun, wir wollen was verändern in diesem Land und vielleicht ist das ja mal ein Anfang, dass das jetzt auch mal was passiert.
Vielleicht haben die was geraucht zusammen.
Also vielleicht, wenn es hilft. Also solche
Sätze von Christian Lindner, der gesagt hat, wir können mit den Grünen und der SPD viel mehr erreichen. Wir haben viel mehr umgesetzt. Da steht viel mehr FDP im Koalitionsvertrag, als wir das mit der Union je geschafft hätten. Ja, hat er gesagt. Und das ist schon, also man weiß, was die geraucht haben. Aber das ist, weil du sagst, Digitalisierung und Führerscheine und so weiter und so fort. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe jetzt, warte mal, wie lange habe ich denn auf die Zulassung von meinem neuen Auto gewartet? 4 Tage, glaube ich. Es hat 4 Tage gedauert auf der Zulassungsstelle. Ja, es ist irre. Also ich habe das nicht selber gemacht, ich habe machen lassen. Ja, wir leben ja in einem Wohlstandsstaat und ich gebe zu, ich bin ein bisschen ich bin halt ein Autofan. So ein bisschen so und habe halt ein neues Auto jetzt. Ja, man muss sich in den schwierigen Zeiten auch mal was gönnen, finde ich. Ja, und das ist halt, naja.
Soll ich oder soll ich nicht?
Was denn?
Also,
wieso, was ist damit? Ist das so ein?
Naja, es ist wieder, darf man die Marke sagen?
Na klar.
Ja, ne? Also es ist wieder ein Audi.
Ja.
Der alte war so ein SUV, ne? so ein riesen,
ja.
Was war es,
Q25? Ja, SUV ist ja out, jetzt fährt man nicht mehr. Q25?
Na, was war es? Q47, Q98, ach, Q7, noch mehr, wer hat, der kann, ne?
Naja,
Ding jetzt, da kam er jetzt, vor 3 Tagen kam er ganz stolz auf Arbeit, oh, willst du mal mein neues Auto gucken? Micha, du machst dir keinen Begriff.
Was heißt
ich
das
denn? Nicht.
Ist das jetzt
keine Ahnung, das ist so ein
noch größerer Schlitten oder was?
Nein, nee, größer kleiner, nicht, aber ja. Das ist also kleiner so vom Umfang. Ja. Das ist jetzt so ein, also für mich sieht's aus wie kleiner Penis. Ich muss es einfach wirklich mal so sagen, wenn ein Typ mit so einem Auto ankommen würde, würde ich denken, was stimmt denn mit dem?
Das ist ein traumschönes Auto, das ist toll, das ist ein
Flitzer halt, ne?
Nein, S7 halt, ne? Was ist denn, ich bin ja bei Autos immer, du kannst mir die Nummern sagen, dass die
alles reinhaut. Googelt's mal, ich weiß auch nicht, was das jetzt für ein Coupé, oder?
Was Sportliches.
S7.
Ich bin ja durchaus, ich bin ja ein sehr umweltbewusst denkender Mensch.
Ach du Scheibenkleister.
Also den ersten, den ich hier sehe, der ist so schwarz-rot-weiß beklebt. Der sieht aus, als würde er direkt von der Rennstrecke kommen.
Genau, ich hab auch gesagt, das, was jetzt noch fehlt, sind so die bearbeiteten Felgen. Wirklich, das, also hinten so allein diese Front und dann dieses Licht, wenn du da drauf drückst auf den Schlüssel.
Eine richtige Lichtshow. Oh, ich sag dir, das blinkert überall.
Also ich muss jetzt zugeben, so als Mann, der auch auf die 50 zugeht, sieht schon geil aus, das Ding.
Ist schon geil, oder?
Ja. Muss man schon sagen.
Muss ich doch auch mal was gönnen. Und ich bin ja durchaus umweltbewusst. Nein. Und ich weiß ja, dass sich alles ändert. Also guck mal, ich bin jetzt weggekommen vom SUV. Das ist halt jetzt so ein bisschen mein Steckenpferdauto. Und ich darf das hier in dem Podcast sagen, ich bin ein freiberuflich tätiger Mensch. Ja, das heißt also, ich muss gucken, ob ich irgendwo Kosten herbekomme, dass ich überhaupt irgendwo Vorteile, ich bekomme keine Rente später, muss alles selber machen. Und das Auto, das sind die einzigen Kosten, die ich halt betriebswirtschaftlich, also die einzigen Betriebskosten, die ich geltend machen kann. Und deswegen eben dieses
Auto.
Man kann das ja auch nicht komplett absetzen von der Steuer. Aber ich finde, ich habe schon einen großen Dienst an dieser Welt zu verzeichnen, dass ich sage, hier, es ist jetzt keine Schrankwand mehr, die durch die Gegend fährt, sondern ein sportlicher...
Ein sportliches Coupé. Was ist es denn? Du weißt nicht mal, was es ist.
Ein sportliches Coupé.
Was verbraucht ihr so auf 100 Litern? Auf 100 Litern?
Nee, auf 100 Kilometer?
Nein, das rechnen wir das anders. Wie viel Liter verbraucht er auf 100 Liter?
Das habe ich noch nicht so rausbekommen. Also
wie viel PS hatten wir eigentlich?
Knapp 400.
Wie viel? 400? 344 PS steht hier.
Das ist ein bisschen.
Ich sag, das ist kleiner Penis.
Nein, das ist nicht kleiner Penis.
Ach, Benzinverbrauch 7,1 angeblich. Also rechnen die. Also kombiniert. 8,2 Stadtverkehr, 5,4 Autobahn. So, also dann sind es ja in Wirklichkeit, die bescheißen ja alle, sind es 15.
Also so. Ist es doch nicht so viel. Nein, und ich habe mir gedacht, es wird sich doch alles ändern. In 3 Jahren werden wir die Mobilität völlig neu definieren. Das ist ja, machen wir jetzt schon zum Teil. Aber in 3 Jahren wird sich das so durchgesetzt haben. 2-3 Jahre, so lange läuft jetzt der Leasingvertrag. Und dann, ich wollte ein Plug-in-Hybrid. Ja, ich wollte Plug-in, aber ist leider.
Das ist auch der Beschiss an der Menschheit, diese Plug-in-Hybrid.
Ich wollte Plug-in-Hybrid, aber.
Klar, wisst, weil man Steuern sparen kann und kein Mensch dieses Elektro-Ding an. Das ist verarscht.
Das Geilste, was ich letztens gehört habe, eine Freundin von uns hat sich so einen geholt und da hat der Autoverkäufer gesagt, ja, sie müssen jetzt aber nicht hier wie die Rentner immer so langsam auf die Ampel zufahren und sich dann beschweren, dass das nicht funktioniert. Sie müssen richtig bremsen, damit der Energie in die Batterie reingeht. Wo ich mir denke, das ist ja ökologisch das Bescheuertste, was du machen kannst, dass du also erstmal Gas gibst mit Benzin, dann voll in die Eisen gehst, also die Energie, die du eben teuer mit dem Benzin erzeugt hast, wieder wegnimmst und davon geht ein kleiner Teil in den Akku rein, damit du beim nächsten Mal ein bisschen was in Akku drin hast. Also denen dann zu sagen, aus ökologischen Gründen, sie müssen bremsen, damit die Elektrik funktioniert. Es ist doch, also die Menschheit also ist doch total verblödet. Also entschuldige,
dass ich euch mal verbessere. Ja, man merkt wieder, dass ja wirklich nicht wirklich eine mobile Expertise vorliegt. Ja. Also das, was du gerade meinst, das sind ja die Hybrid, die gibt es auch, diese Hybriden, aber der Plug-in-Hybrid, der fährt ja mit Strom. Das heißt, ich stecke den an der Steckdose, dann wird der Akku aufgeladen und dann kann ich mit Strom fahren. Zumindest ein bestimmtes Stückchen. Ja. Das, was du meinst, das sind die, ich weiß gar nicht,
das wäre das ohne Plug-in, richtig.
Das sind Hybriden ohne Plug-in.
Genau.
Ja, ohne Plug, sozusagen.
Hybrid ja, theoretisch, ich habe da auch schon nachgeguckt. Eigentlich wäre das für mich ja ideal. So, weißt du, du fährst tagtäglich irgendwo mal die kleine Kurzstrecke zum Einkaufen oder vielleicht auch zur Arbeit, einen kurzen Weg. Und das kannst du alles elektrisch machen. Völlig in Ordnung. Und dann, wenn du mal ja, eben 100 Kilometer fährst oder ein bisschen länger, dann musst du zwischendurch mal tanken. Fänd ich eine super Lösung. Aber das, was Christina meint, ist, dass die Dinger ja so gefördert werden wie Elektroautos. Ja. Und dann ganz viele Firmen, die auch ihren Mitarbeitern hinstellen, weil sie unglaublich viel Steuern sparen und der Mitarbeiter sagt, zu Hause, wo soll ich denn jetzt aufladen? Ich habe hier keine Steckdose, ich fahre doch nicht an die E-Tankstelle, was soll ich denn da blöd rumstehen eine halbe Stunde lang? Und dann fahren alle nur noch mit Diesel oder Benzin hin und her und steuerlich wird es aber gefördert wie sonst was und das macht aber keiner. Das ist der Blödsinn bei der ganzen Nummer, ne?
Das ist ja jetzt die schwierige Übergangsphase, das wird dann alles schon. Irgendwann wird das und solange kann man es ja auch nochmal krachen lassen. Ich habe mir jetzt bestimmt ganz viele Feinde gemacht, das tut mir leid, aber ich bin trotzdem im Grunde meines Herzens ein total bescheidener Mensch und ich bin jetzt nicht irgendeiner, der einen Larry raushängen lässt und so. Nein, wirklich, es ist aber so ein schönes Auto. Das ist für mich so, das ist High-End der Automobiltechnik. Das muss man doch mal probiert haben in seinem Leben. Ja, also da ist ja alles drin, was so geht und da noch und dort noch ein Schnörkelchen und dort noch ein Schnuckelchen. Dort noch ein Assistent und dort noch ein Assistent. Das ist schon toll, wozu die Menschheit in der Lage ist, zu welchen ingenieurtechnischen Leistungen. Und das möchte ich einfach würdigen, indem ich so ein Auto fahre.
Ja, das Schöne ist, die schaffen das alles, die schaffen aber nicht den Benzinverbrauch runterzudrüsseln. Ne? Also ich meine, da gibt's andere Autos, die verbrauchen viel, viel weniger und die kauft kein Schwein. Die Autoindustrie, produzieren sie sich dann nicht so, dass sie irgendwie gekauft werden könnten, weil sie dann doof aussehen oder sowas. Und aber auch ansonsten, was kauft der Deutsche? Den dicken, fetten SUV. Ja, du jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Nicht. Trotzdem du, hier, ja, kombiniert. Ja. Ja, 7,1 Liter.
Der gerade die große Schnauze, hätte ich fast gesagt, hat. Ja. SUV-Fahrer, Michael Klein.
Leider. Ich schäme mich ja die ganze Zeit dafür, aber daher ist so der scheiß Leasing. Ich sage heute sehr oft scheiß, aber es ist wirklich, in dem Fall trifft es ja.
Und also der blöde Leasingvertrag. Wer sitzt hier rechts neben mir? SUV-Fahrerin.
Mein Auto verbraucht garantiert weniger als deins. Mein Auto kostet ein Sechstel von dem, was dein kostet. Kostet. Ich lease mein Auto auch nicht, sondern finanziere es durch und fahre es so lange, bis es auseinanderfällt. Ich wohne mitten im Wald, habe 3 große Hunde, also ich brauche ein großes Auto. Ich komme nämlich sonst nicht zurecht.
Das sagen sie alle.
Es ist doch aber wirklich so.
Ja, die beiden SUV-Fahrer. Ich bin hier euer schlechtes Gewissen. Ja, bitte, und ich werde diese Rolle hier auch auch ausüben.
Aber wisst ihr, so, wie man am besten aus diesen Diskussionen immer rauskommt? Also wie gesagt, ich schäme mich für meinen SUV. Ich wollte in meinem Leben nie ein SUV haben und dummerweise, wir brauchten den beruflich erstmal für eine Zeit und dann hat sich das erledigt gehabt und dummerweise hängen wir in diesem blöden Vertrag rum, aber nur noch ein halbes Jahr. Dann ist die Kiste auch sofort weg und es kommt mir kein SUV mehr ins Haus. Aber wisst ihr was, ich kann das immer so schön rechtfertigen, dass ich dann immer sage gegenüber Freunden, wisst ihr was, ihr macht zweimal im Jahr eine Kreuzfahrt. Ich könnte 300 Jahre SUV fahren, bis ich euren Fingerabdruck hier, euren Fußabdruck, euren Hinternabdruck auf diesem Planeten wettgemacht habe.
Ja.
Jetzt haben wir aber alle aufeinander rumgehackt.
Jetzt haben wir aber rumgehackt. Naja, gut.
Ach, und weißt du, und das Schöne ist, du kannst immer argumentieren, ihr seid ja viel schlimmer und selber dann nichts mehr tun, ne?
Stimmt.
Ah, furchtbar.
Ach so. Ja, also wie gesagt, hoffentlich habe ich mir jetzt nicht zu viel Feinden gemacht, aber ja, ihr seid ja auch alle nicht besser.
Ja. Nee, das heißt, aber tun muss man was.
So. Ist eigentlich, fährst du jetzt eigentlich so in deiner Einfamilienhaussiedlung da? Fährst du dann nur noch im Dunkeln nach Hause? Mir wäre es ja auch total peinlich, mit so einem Schlitten davor zu fahren. Ich würde mich ja zu Tode schämen.
Quatsch. Außerdem habe ich dort nur Freunde. Habe ich das im letzten Podcast erzählt?
Nein, die Lichterkette, das Lichternetz musst du unbedingt jetzt erzählen.
Mit der Lichternetzaktion? Ah, das war großartig. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben im Vorgarten eine Tanne, die ist gleich um 15 Meter hoch. Ja? Und da haben wir irgendwann gesagt, in diesen schwierigen Zeiten, Corona und alles meckert und alles jammert und alles und irks und doof, gesagt, wir lichteln zurück. Dazu muss ich sagen, dass bei uns in der Siedlung auch wirklich aufgelichtet, aufgerüstet wurde. Ja, also es haben viele, viele investiert. Und da haben wir gesagt, wir müssen zurücklichteln, sagt man so. Jetzt wird zurückgelichtelt, zurückgeleuchtet. Und da haben wir uns überlegt, diesen 15-Meter-Tannebaum einfach mit einem schönen Lichternetz zu kredenzen. Ja, also zack, Lichternetz drüber. Und dann leuchtet er natürlich dort, dass man es wirklich über die ganze Straße sieht. Ja, und noch weiter, bis hoch zum Sportplatz.
So. Und also Lichterkette bestellt. Vom Sportplatz vom Nachbarort.
Und Lichterkette und bestellt.
Und nebenan in Thüringen.
Ja. So, Lichterkette bestellt, irgendwie war viel ausgepackt, ist das lang, oh, so viel Zeugs, naja. So, was dann aber ganz wichtig war, du kommst ja auf den 15-Meter-Baum nicht hoch, das heißt, Hebebühne organisiert. Hebebühne für ein bisschen Geld und also gemietet. Ja,
die da muss man ja auch sagen, das passiert ja beim André auch alles in aller Bescheidenheit, hinter den Kulissen ganz still. Denkst du, eine Woche lang hat er im Radio drüber gesprochen, hat gesagt, am Freitag kommt die Hebebühne und dann wird zurückgeleuchtet und dann strahlt der große Baum. Ja. Also hat er richtig Bambule gemacht, ne? Damit es auch der Letzte versteht. Der Herr Ansager holt sich eine Hebebühne und schmückt den Baum im Vorgarten.
Hebebühne steht auf der Straße, blockiert die ganze Straße. Das Ding war riesig, weiß nicht. Also du musst aber so, ab 15 Meter brauchst du ein bisschen was Größeres an Hebebühne. Hat die ganze Straße blockiert, die Nachbarn kamen zusammengelaufen, ich dann auf der Hebebühne. Ich dachte erst, ich weiß nicht, hat von euch schon mal jemand auf einer Hebebühne gestanden?
Da einmal mitfahren, das wackelt ganz doll.
Oh, du kriegst eine Krise. Ich stand also mit dem Luis auf dieser Hebebühne und als wir so vielleicht 7-8 Meter hoch waren, habe ich gesagt, das kann nicht sein, die Straße ist jetzt auch so ein bisschen abschüssig und so weiter. Das Ding fällt um hier irgendwie, das kann irgendwie nicht sein. Und dann wussten wir auch nicht, wie irgendeine Teleskopgabel auszufahren geht. Also was haben wir gemacht? Wir haben einen Techniker angerufen. Das ganze Thema hat sich Stunden hingezogen.
Der Verleiher hat sich gefreut.
Es war arschkalt dort auf dieser Hebebühne. Dann kam irgendwann der Techniker, hat gesagt, hier müsst ihr und dort drehen und dort drücken und nee, das hält, die bleibt stehen. Also haben wir dann in 15 Meter Höhe hantiert, haben dieses Netz über die Tanne gelegt. Ja. Es war wirklich nicht leicht, um dann festzustellen, dass wir vielleicht, wenn es hochkommt, 15% des Baums erreicht haben mit unserem Lichternetz. Dann war das Netz nämlich zu Ende. Also es sieht wie ein zu kleines Pflaster auf einer zu großen Wunde. Oder wie hast du gesagt, als würde die ISS über den Planeten fliegen? Wie?
Ja, und es leuchtet im Prinzip nur Europa und der Rest des Planeten ist dunkel.
Genau. Wie so ein kleines Mützchen, ne? So wie als Mützchen, ist irgendwie was schief gegangen.
Ihr habt das ja im Internet auch gepostet, das Video. Das sieht aus, das was beleuchtet ist, wie der Hut von Harry Potter bei Hogwarts, wenn die entscheiden, in welche Schulklasse die Kinder sollen.
Genau. Wenn das so ein bisschen schief
so ein abgeknickter Hut. Ja. Das war also formvollendet schön.
Mhm. Also ich kann dazu sagen, weil wir sind ja übers Auto dazu gekommen, die Nachbarn haben viel Mitleid, aber auch viel Freude und ich glaube, wir haben ihnen alle diesmal wirklich sehr fröhliches Fest, eine sehr fröhliche Adventszeit beschert. Ja, es gibt jetzt regelrechten Lichteltourismus. Ja, also es kommen wirklich Menschen bewusst, um sich das anzugucken und
den Unfall,
um Trost auszusprechen.
Wie macht er das? Aber ihr steht dazu. Ich habe am Anfang
gesagt, wir lassen es aus, aber es gab dann regelrechte Petitionen von der Nachbarschaft und wir haben sogar einen Brief bekommen, einen handgeschriebenen Brief.
Wirklich?
Ja, wirklich. Mensch, das ist doch schön. Und gerade wenn man von ganz weitem guckt, ist es doch ein Zeichen der Hoffnung.
Sieht man's gar nicht so.
Also wenn man von ganz weitem guckt, ist es auch hübsch, ja. Okay, das ist die, die Weihnachtsbeleuchtung.
Aber Entschuldigung, wirst du noch einmal in deinem Leben bitte lästern, wenn irgendwie, ich sag mal, Berliner Flughafen nicht rechtzeitig fertig wird und was nicht klappt oder so. Das, wenn man einmal sowas im Kleinen doch hatte jetzt hier, so ein Projekt, dann lief doch alles schief. Wer hat denn überhaupt diese Lichterkette gekauft? Ja. Hast du das auch? Nee. Nee. Ach so, das ist jetzt tatsächlich, das war eine andere Hand, ja?
Das war die Romy, ja.
Ach, ich dachte, wir wollten jetzt keine Namen nennen,
okay. Ganz klar in der Größe verschätzt.
Aha. Kommt das vielleicht aus anderen Bereichen, weil du immer, wenn du irgendwelche Angaben machst, das dann anders ankommt? Okay, also Romy hat die Lichterkette gekauft und...
Ja.
Jetzt kann ich dir erzählen, wie das in diesen Familien so unterschiedlich läuft. Ich bin ja auch nicht der große Schmücker. Ich bin ja immer für die Technik zuständig. Das heißt, mir werden Sachen in die Hand gedrückt und gesagt, hier, mach mal, ich brauche einen Dreierverteiler mit Fünffachhebung und da muss das Ganze per App gesteuert werden. Aber so für den Dekokram ist ja bei uns mein Mann zuständig und Olli kommt dann immer an und sagt, hier, das und das, da will ich das haben und da will ich das haben. Und dann macht er das alles ganz toll. Aber Olli zum Beispiel, als ich ihm die Story erzählt hat, der so gehört, Lichterkette oder Lichternetz? Ich sage, ja, Lichternetz wohl so darüber. Ah, sieht immer scheiße aus. Also,
da war's wieder. Ja, vor allen Dingen, das müsste aber jetzt wirklich mal, ich will nicht klugscheißen, aber es gibt so Dinger, die sind direkt für sowas gemacht. Da hast du oben so einen Ring. Ah. Und da kannst du auch nicht falsch machen. Genau. Und das gibt's, ich glaube, bis 25 Meter Länge. Dann tust du den Ring quasi über die Spitze. Ha? Und dann sind da so einzelne Lichterfäden, die dann so runterhängen.
Das ist vielleicht. Ja,
also wirklich perfekt gemacht. Das gibt's für ganz hohe Bäume. Ja. Ist halt recht teuer, aber. Wenn man einmal so eine Hebebühne kommen lässt, dann kommt es auf
dieses Lichternetz.
Ja, na, die brauchen wir, sonst kommst du
ja nicht. Ja, sonst kommst du ja nicht auch, ja,
stimmt. Also für nächstes Jahr dann.
Das Problem ist, wir kriegen die ja jetzt nicht wieder runter. Also bräuchst du ja wieder eine Hebebühne jetzt.
Ja. Naja, nächstes Jahr machst du was Richtiges dran und dann stöpselst du die andere einfach nicht mehr an. Die fällt irgendwann ab.
Wir lassen einen Hubschrauber.
Du könntest vielleicht das Lichternetz vielleicht einmal den Backofen abklemmen und an Starkstrom anschließen.
Genau.
Vielleicht brennt sie sich weg. Ja.
Ja, das wird aber vielen, vielen in der Nachbarschaft die Vorweihnachtsfreude nehmen. Also wir lassen das jetzt brennen, so wie es ist. So.
Habt ihr dann wirklich abends Leute, die davor stehen, die vorbeigefahren kommen?
Es ist wirklich so. Es ist dort Gespräch im Viertel und es gibt immer wieder Menschen, die sagen so, wir sind jetzt extra mal vorbeigekommen. Oder wir treffen Menschen irgendwo und sagen, ach, wir müssen unbedingt mal bei euch vorbeikommen, um uns das Grauen anzugucken.
Ich glaube, das sind ja die, die es auch verbeutelt haben bei sich zu Hause und die dann sagen, guck mal Schatzi, wir gehen jetzt mal hier zum André gucken, guck mal, wie schlimm es da aussieht.
Das ist genau, wie sich SUV-Fahrer über mein Auto aufregen. Ja, das ist genau das.
Aber wir hatten früher mal bei uns in der Stadt, da gab es so ein Weihnachtshaus. Also das heißt, das war einer, der positiv bekloppt war. Da kam also eine Lichterkette, ein Rentier, ein leuchtender Weihnachtsmann, ein winkender Weihnachtsmann zum anderen. Und hinterher hat dieses ganze Haus geleuchtet und der hatte, glaube ich, Stromkosten im 30.000 Euro Bereich oder sowas. Aber es sind dann auch immer mehr Menschen dahin gekommen. Ich habe letztens nochmal gelesen, das gibt's jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Der hat dann auch irgendwann mal das nicht mehr geschafft. Aber der hatte, zeitweise waren da 200.000 Menschen, die dann im Laufe der Adventszeit da vorbeikamen. Und der hatte dann davor auch so einen Glühweinstand. Und ich glaube, es wurden auch hinterher Bratwürste verkauft. Das wird von Jahr zu Jahr immer größer. Okay. Da finde ich es wahnsinnig geschickt, dass ihr einfach so ein Lichternetz für 1999, was einfach viel zu klein war, draufgehängt habt und trotzdem kommen die Leute.
Das sind im Grunde die Antithese zum Weihnachtshaus. Na, und es könnte möglicherweise, du hast recht, auch so rum funktionieren. Ja? Nur mit viel weniger Stromkosten natürlich.
Ich finde diesen Plan, den Romy da hatte, finde ich großartig.
Ja, genau. Da steckt immer eine Absicht dahinter, ich sag euch. Ja. Wer jedes Weihnachten die Sissy-Filme guckt, der ist gerissen. Der hat Faust dick hinter den Ohren. Ja.
Vielleicht zwei, dreimal zu oft. Franzl.
Ich sag nur 50 Shades of Sissy. Tja. Was haben wir denn? Wir wollen uns jetzt mal nicht um unsere persönlichen, privaten Dinge kümmern. Was ist denn noch so in dieser Woche? Also klar, neue Regierung steht. Wir haben leider immer noch das Thema Corona. Ziemlich massiv auch das, was sich da jetzt unter den Corona-Gegnern so tut. Also das sind wohl zunehmende Ausschreitungen, gerade in Thüringen, in Sachsen leider auch, was da so auf diesen Demos los ist. Das ist nicht so schön, oder? Das ist...
Nee,
also definitiv nicht schön.
So nicht.
Ja. Ich bin auf einen Gedanken gekommen, wenn ich den schnell noch äußern darf, bevor ich jetzt wieder von euch gemobbt werde, und zwar Querdenker. Ja, Querdenker, das Wort Querdenker, das heißt jetzt immer in den Nachrichten Querdenker-Demos und alle Minister, alle Innenminister und so weiter sagen diese Querdenker und da müssen wir aufpassen, die Querdenker. Aber eigentlich ist doch Querdenker ein Euphemismus, ne, oder?
Also. Ja, den haben Sie sich ja selbst gegeben, den Begriff.
Ja, aber es ist also eine Entschuldigung, weil ich habe mir so überlegt, Querdenker, Aristoteles war ein Querdenker, Galileo Galilei war ein Querdenker, Christoph Kolumbus war ein Querdenker, Gutenberg mit seiner mit der Erfindung der Buchdruckerei, des Buchdrucks, Luther war ein Querdenker. Das waren doch so Leute, die anders gedacht haben, also die so ein bisschen ausgeschert sind aus dem Trott der Schwarmintelligenz und die gesagt haben, wir denken die Dinge mal von der anderen Seite her. Das ist übrigens auch die wörtliche Übersetzung, quer, also quasi laterales Denken, so sagt man das. Das gibt's ja wirklich, und laterales Denken wird richtig trainiert, bei so kluge Menschen trainieren das richtig, um eben quasi jetzt ja so eine Denktechnik für kreative und progressive Ansätze eben. Ja, soll man laterales Denken trainieren, also wirklich mal weg vom Mainstream, weg von den eingetretenen Pfaden. Das ist also tatsächlich, also Querdenker ist was Positives, und in dem Zusammenhang finde ich, in dem es jetzt immer verwandt wird, dieses Wort, ist es ein Euphemismus. Ja, wenn jemand behauptet, dass wir faktisch keinerlei Corona-Maßnahmen brauchen, wenn jemand behauptet, dass man sich mit diesen Testwattestäbchen, das habe ich jetzt erst gehört, also das geht wirklich rum im Netz, dass man sich mit diesen Testwattestäbchen irgendwelche Würmer einfängt, weil die irgendwie konterkariert sind damit. Also wenn jemand auf Anti-Corona-Demos Polizisten angreift oder Journalisten, Das ist für mich kein Querdenker im eigentlichen Sinne. Das ist für mich jemand, dem eine Windung fehlt, schlicht und ergreifend. Und da finde ich eben Querdenker, das ist dann zu positiv besetzt irgendwo. Ja, dass das jetzt jeder nutzt, dieses Wort. Ich weiß nicht, es ist so ein Stück weit, also viele von denen, die da unterwegs sind, haben das schlicht und ergreifend nicht verdient. War so mein Gedanke, den ich jetzt einfach mal hier so in den Raum werfen wollte.
Ja. Finde ich für jemanden, also der mit der Hebebühne so ein 2,50 Meter Lichternetz auf die Tanne legt, schon sehr klar. Nein, aber das ist halt den Begriff, den Namen haben die sich ja damals selbst gegeben, und wir haben das alle übernommen. Gut, es gab zwischendurch ja auch noch Corona-Leugner, war ja auch so. Also ich meine, aber viele, die jetzt demonstrieren, sagen ja nicht, einige sagen immer noch, dieses Virus gibt's gar nicht oder das ist eine Grippe oder sonst was. Aber es gibt halt auch viele, die sagen, nee, das Virus gibt's, aber ich bin mit dem und dem und dem nicht einverstanden. Mhm. Und ja, bei den Sammlern ist das, ja, Gegendenker wäre vielleicht dann eigentlich der richtige Begriff, ne? Wir denken gegen das, was die anderen so denken.
Vielleicht darf man es, ja, vielleicht, oder es pauschaliert eben zu sehr. Ich glaube, das ist eben der große Fehler, haben wir ja beim vorletzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, ja, dass das eben dann tatsächlich so immer diese Gräben zwischen den Menschen, selbst zwischen Familien, zwischen der Gesellschaft schafft, indem man das immer so versucht zu pauschalieren. Aber du hast recht, vielleicht muss man es mehr differenzieren. Es gibt sicher Querdenker, es gibt Andersdenker, es gibt Entgegengesetztdenker, es gibt aber eben auch eine Menge Nichtdenker, es gibt eine Menge Dummköpfe. Und wenn man das alles so in einen Topf wirft, es gibt sicher auch ein paar ganz böse Denker, irgendwelche Blödmänner von Rechten, von Nazis, die versuchen, diese Situation auszunutzen und sich damit reinzumischen. Aber man darf das alles nicht miteinander vermischen, glaube ich. Das ist das große Problem. Und wenn man das tut, dann kommt eben dieser Graben zustande. Und das sind ganz, ganz viele Leute, die, wie du sagst, vielleicht ein differenzierteres Denken einfach nur haben, einen differenzierteren Ansatz und sagen, na ja, ich glaube das schon, aber könnte ja hier und so, dass die dann in einen Topf geworfen werden mit den Vollpfosten, die Polizisten verprügeln oder so, weißt du?
Ja, aber bei den Querdenkern oder bei denen, die gegen diese Maßnahmen sind oder ähnliches, da gibt es ja auch ganz viele, die dann wiederum der anderen großen Masse vorwerfen, ihr seid ja alles Schlafschafe, ne? Mhm. Also die 75% oder mehr, die sagen, ja, Impfung ist okay, Lockdown machen wir auch noch mit, weil wir sehen keine Alternative dazu. Das sind ja alles dann Schlafschafe, alles, durch die Bank weg, alles Schlafschafe, alle sind regierungstreu, alle sind nehmen alles unkommentiert auf und so weiter. Das wird ja dann auch immer unterstellt.
Das ist aber vielleicht interessant, auch wie die Terminologie wechselt, ja? Also ja, ne? Vor kurzem war es noch die Gutmenschen, jetzt sind es die Schlafschafe.
Ja. Genau. Ja, und es wird ja auch dann damit immer unterstellt, also auch wenn man mal persönlich so eine Diskussion führt, wird einem, der man selbst sagt, ja, okay, ich halte mich jetzt an den Lockdown und ja, ich habe meine Kontakte reduziert und ja, ich habe mich impfen lassen, dann wird dir direkt unterstellt, dass du alles toll findest, was die Regierung sagt und tut und dass du wirklich alles so hinnimmst und immer dahinterher nickst und so weiter. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern es ist ja dann auch bei Menschen wie mir zum Beispiel, diese Abwägung, dass man sagt, ja, okay, das und das finde ich nicht gut, aber ich mache das jetzt mit aus Gründen.
Aus Gründen.
Weil ich mir so überlegt habe, dass ich das jetzt, ich das noch die bessere Alternative finde, als dass meine Eltern krank werden, zum Beispiel, oder ähnliches, ne?
Also ein bisschen versöhnlicher sein und das ist selbst, ich muss das nochmal wiederholen, das ist selbst in solchen schwierigen Zeiten, ja, wo du eben das Gefühl hast, dass wegen unterschiedlicher Ansichten so Menschen auseinanderdriften, Familien auseinanderdriften, ja, nahezu die ganze Gesellschaft auseinanderdriftet, dass sich selbst in diesen Zeiten das Gute trotzdem durchsetzt, das Gute trotzdem überwiegt, das wird uns gerade wieder bewiesen. Wir haben ja unsere Herzenssache, wir sammeln gerade wieder Spenden für die Kinder der Kinderarche und es läuft gut, oder? Wir kriegen viel Unterstützung. Christine steht da voll dahinter und da laufen im Grunde genommen alle Fäden zusammen bei der Christine. Also sag mal echt.
Das ganze Team, ja.
Ist auch, wir hätten nicht gedacht, dass das so super funktioniert wieder.
Das stimmt. Ja. Aber das haben wir letztes Jahr auch schon nicht gedacht. Ja. Machen wir jetzt das vierte Jahr in Folge. Geld sammeln für die Kinder der Kinderarche Sachsen. Also quasi Kinder, die in Einrichtungen der Kinderarche aufwachsen, die aus den unterschiedlichsten Gründen gerade nicht bei ihren Familien sein können. Früher hat man so Kinderheim gesagt, sagt man heute nicht mehr. Und die werden dort betreut. Und natürlich ist für die erstmal prinzipiell für alles gesorgt. Also ich meine, in Deutschland muss ja kein Kind hungern und die haben Essen und Trinken und Spielzeug und tralala Hopsasa. Also denen geht's schon gut. Die machen auch Ferienfahrten, aber alles eben auf einem sehr geringen Level und alles, was jetzt so extra ist, also Therapiemaßnahmen, weil die haben ja ganz unterschiedliche Dinge, die die erlebt haben in ihren Familien und brauchen deshalb eben auch ganz unterschiedliche Therapien. Und diese Sachen sind halt rein spendenfinanziert und dafür wird das Geld dann, was die Menschen bei uns spenden hier über einen Radiosender, dafür wird das Geld verwandt und wir besuchen dann auch übers Jahr immer so diese verschiedenen Kurse. Also wir waren da zum Beispiel, haben Reittherapie gemacht oder wir waren auf dem Eselhof, wir waren in der Kletterhalle und haben so Bewegungstherapie gemacht oder so Kunsttherapie, wo die Kinder malen oder wo sie Musik machen. Also so ganz viele verschiedene Sachen und zeigen dann eben auch wirklich, was mit dem Geld passiert. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Mhm. Und insofern sind da jetzt auch in diesem Jahr schon wieder ganz viele Menschen mit dabei und ganz viele Firmen auch, die sagen, hey, das ist für die gute Sache, das bleibt hier in der Region und vor allen Dingen ist es eben auch transparent. Also wir sehen auch wirklich, was mit dem Geld passiert und da hoffen wir natürlich, dass es dann dieses Jahr auch wieder ordentlich schnackelt und wir dann viel Geld für die Kinder einsammeln können.
Toll.
Ja.
Wirklich doch.
Sehr schön.
Sehr schön. Ja. Ja, die habt ihr auch zwischendurch immer mal erzählt. Also so, man denkt ja immer oder man weiß auch in Deutschland, wir sind ja ein Staat, der noch einigermaßen funktioniert im Vergleich zu vielen, vielen anderen Teilen der Welt. Also das Kind sitzt nicht auf der Straße und hat nichts anzuziehen und nichts zu essen oder so, aber es fehlen halt so, so Dinge drumherum, ne?
Das ist eben der Ansatz und auch so ein Stück weit der Anspruch, den wir da ja versuchen zu vermitteln. Also klar, es ist erstmal fürs Überleben gesorgt, aber wir wollen eben und hoffen, dass wir da ganz viele Menschen mitnehmen können. Wir wollen eben nicht nur, dass diese Kinder in den Kinderheimen oder in diesen Einrichtungen der Kinderarche zum Beispiel, wir wollen eben nicht nur, dass die irgendwie überleben, sondern wir wollen, dass aus denen vielleicht später dann doch Gewinner werden und starke Persönlichkeiten. Ja, das glaube ich, kann man nur mit solchen zusätzlichen Angeboten hinbekommen. Weil die echt alle, also nicht, ja doch alle, eigentlich alle, also jedes Kind, das dort landet, hat irgendwie keine so schöne Vergangenheit, keine so schönen Episoden miterleben müssen und deswegen, ja, wollen wir, dass das eben tatsächlich dann starke Kinder werden, später mal.
Genau, und soll ja auch vor allen Dingen auch die Arbeit so ein bisschen transparent machen. Ich meine, weil wenn man, also ich weiß noch, ich kann mich noch an das erste Jahr erinnern, wo wir angefangen haben, da waren ja auch wir als Radiofuzzis. Ich meine, was hat man jetzt so mit Kinderheim zu tun? Eigentlich überhaupt gar nicht. Und da denkt man ja immer, okay, die Kinder, die in diesen Einrichtungen leben, die haben alle keine Eltern und keine Ahnung, sind Waisenkinder. Aber das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz. Also die meisten haben Eltern und das Verhältnis ist halt aus welchen Gründen auch immer problembehaftet. Und auch da ist man ja dann, also zumindest ging mir das im ersten Jahr so, als wir das gemacht haben, ist man ja mit dem Vorurteil ganz schnell dabei zu sagen, oh, was sind das für Eltern und wieso machen die das mit den Kindern? Aber wenn du dann wirklich mal mit so ein paar jungen Müttern, und das habe ich ja jetzt über die Jahre oft gemacht, mit so ein paar jungen Müttern sprichst und die dann so ihre Geschichte erzählen, so ganz einfache Sachen, keine Ahnung, wieso schiebst du denn dein Kind nach draußen? Wieso musst du denn lernen, dich mit deinem Kind zu beschäftigen? Und die dann eben erzählen, naja, ich bin halt früher auch nach draußen geschoben worden oder die haben mich eben auch in den Keller geschickt. Mit mir hat niemand gespielt. Ich wusste gar nicht, was es überhaupt für Kinderspiele gibt. Also das sind wirklich Geschichten. Das können wir uns, die wir so alle in unserem Kokon aufgewachsen sind, das hat auch gar nichts mit viel oder wenig Geld zu tun. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was da für Geschichten dahinter stecken. Und da ist es eben ja wirklich wichtig, dass da Geld hingeht, dass da auch Menschen ein bisschen genauer drauf gucken, was braucht denn das Kind, was hat das erlebt, warum hat es das erlebt und dass diese Kinder dann eben auch speziell gefördert werden. Also das ist schon eine tolle Sache. Kann man jetzt auch so in der kurzen Zeit gar nicht so schnell
erklären. Nein, kann man nicht erklären, aber also die Anteilnahme ist so groß, auch wieder so überwältigend, auch in diesem Jahr, dass ich eben denke, dass sich das Gute am Ende auf dieser Welt trotzdem immer durchsetzt.
Hoffentlich.
Ja. Was haben wir denn sonst noch so auf dem Zettel?
Ja. Ich hab noch eine Geschichte nachzutragen. Wir haben, ich glaube, es war im letzten Podcast darüber gesprochen, dass meine Freunde Ilka und Sven 4 Hühner haben und Christine ist ja die Hühnerexpertin hier bei uns, die sofort aushelfen konnte.
Wobei, und nein, ich bin nicht die Expertin, ich habe nur halt schon länger Hühner als das Sven. Und die Ilka.
Richtig. Ne? So, und Und die haben 4 Hühner. Also das ist ein Haushalt, muss man dazu sagen, Familienvater, Familienmama und 3 Mädels. So, also der Sven ist da schon so ein bisschen unter Druck, sag ich mal. Und dann wurden die Hühner verteilt, weil es waren ja 4 Hühnerinnen, kein Hahn, also wegen Nachbarschaft, sonst zu laut, ne? Hühner, ja. Und die wurden dann verteilt auf alle weiblichen Familienmitglieder. Also der Sven, der sich am, habe ich so den Eindruck, mit am meisten um die Hühner kümmert, ist aber derjenige, der eigentlich kein ihm zugeteiltes Huhn hat und musste dann aber sich eben so ein bisschen mit an allen anderen Hühnern begeistern. Ja, und da war jetzt das große Problem, die haben die jetzt, ich glaube, seit 5-6 Monaten und es kam einfach kein Ei. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
Und dann, sind Hähne, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und so, dann gibt es aber, also was man, ich hatte mal einen Hund, also sonst kann ich da überhaupt nicht mitreden, aber was es da alles für Tipps dann gibt, also dass man muss so ein Kunstei reinlegen, damit die Hühner auch wissen, wo sie die dann hinlegen müssen und die nicht verstecken und so. Da hat Christine dann ja letztes Mal gesagt, nee, auf gar keinen Fall nicht das Kunstei. Andere Hühnerexperten sagen wieder, das muss man unbedingt haben. So, jetzt sind 2 Dinge passiert. Erstens, ein Nachbar hat ihnen gesagt, du musst das Spezialfutter hier nehmen.
Legemehl.
Und das zweite, was, Legemehl?
Legemehl oder Legekorn, das ist so eine.
Ja, und das ist aber wohl so, das gibt's nur in 100 Kilogramm Säcken. Also, falls du da noch aushelfen kannst, sie haben jetzt da vom Nachbarn erstmal was bekommen. Und das zweite, du hast ja dann gesagt, Christine, nee, bloß nicht dieses Kunstei reinlegen. Und tatsächlich, sie haben es am gleichen Tag dann rausgenommen. Mit dem Erfolg, jetzt wurde ein Ei gelegt. Siehst du? Aber sie wissen nicht ganz genau, ob es daran lag, dass sie es weggenommen haben oder dass das Futter das war, weil das Ei wurde auch dahin gelegt, wo sie es natürlich erstmal nicht gefunden haben. Ja. So, und es hat bis jetzt aber nur ein Huhn gelegt. Die anderen haben sich dem noch nicht anschließen wollen.
Okay, also das an dem Futter kann das so schnell nicht liegen, weil da muss sich ja der ganze Organismus erstmal umstellen. Insofern das Legekorn, also bei mir macht dieses Legefutter überhaupt keinen Unterschied. Ich habe da nichts festgestellt. Vielleicht liegt's aber auch einfach daran, dass da, wo die Hühner ihr Ei hinlegen sollen, dass das nicht so richtig schön ist für die. Also ich weiß ja nicht, wie die den Stall gemacht haben, aber prinzipiell sind Hühner ja sehr gemütliche Tiere und auch jetzt nicht ganz so die hellsten. Das heißt, vielleicht ist es da, keine Ahnung, vielleicht ist es da zugig oder irgendwie ein bisschen feucht oder hin und her, dass das Huhn einfach keinen Bock hat, dorthin zu gehen und sein Ei dorthin zu legen. Also das war bei mir zumindest so. Bei mir haben die das am Anfang auch immer in die unmöglichsten Dinge und dann habe ich aber wirklich nochmal mich genau belesen und habe auch die Renate mal bei mir mitgucken lassen und die hat dann gesagt, naja, mach mal dort und dort und da zieht's rein und das ist nicht schön für die und seitdem habe ich jetzt so richtig schöne
Renate ist die Hühnerflüsterin, oder?
Genau, habe jetzt so richtig schöne Kuschelhöhlen und seitdem nehmen die das auch wirklich an. Wobei manchmal ist auch, wenn ich mal ein neues habe, sind die auch doof und legen die halt weiterhin einfach irgendwo hin.
Darf ich mal noch eine Frage stellen, Michael, die du vielleicht an den Sven weiterreichen könntest? Dürfen die Hühner, ich glaube, das ist ganz wichtig, dürfen die Hühner erstmal prinzipiell mit auf die Couch oder ins Bett?
Das ist ein bisschen unheimlich.
Wie ist das gelöst?
Ich finde diese Hühner sehr spooky, weil die sind, also die haben erstmal so eine kleinere Voliere. Dann haben sie noch aber einen größeren, also da wurde ja gebaut, ohne Ende, das ging über Monate hinweg, wurde vorbereitet und der Boden gemacht und was weiß ich alles, damit da nicht die Ratten von der Seite reinpuddeln können oder der Fuchs und so weiter. Und dann gibt's oben drüber natürlich noch ein Netz, damit nicht der Habicht von oben kommt und so weiter und so fort. Und also diese kleineren Volierenbereich, der ist für mich schon so, dass ich sagen würde, auf den Quadratmetern würde ich auch leben. Und dann gibt's noch die größere Auslauffläche, wo eben auch das Netz drüber ist. Und beides finden die Hühner aber blöd und wollen natürlich durch den ganzen Garten laufen, weswegen sie auch häufiger mal rauskommen. Ja. Und dann laufen sie aber immer zur Terrasse und stehen vor der Scheibe zum Wohnzimmer und gucken da rein.
Ja, aber wie kommen sie denn
raus? Also sie haben ja sie können auch im ganzen Garten rumlaufen.
Ach, das gibt's auch, die Option.
Die Option gibt's auch und sie sind also wirklich, also ich bin ja der Meinung, Martin Rütter hätte beim Hund gesagt, wisst ihr was, hier Hundeerziehung, ihr habt euch ganz schön von den Viechern um den Finger wickeln lassen. Das ist vermutlich da auch passiert, dass das einfach die Hühner so geguckt haben, dass die alles mitmachen. So, und jetzt ist es wirklich so, dass die Hühner, wenn sie dann wirklich frei draußen rumlaufen dürfen im Garten, dann stehen sie meistens eigentlich oben auf der Terrasse und gucken einfach nur ins Wohnzimmer rein.
Weil es da Essen gibt. Wahrscheinlich haben die Kinder die da irgendwie gefüttert und dann denken die, hey, guck.
Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Regel, ja, den Hühnern nichts vom Abendbrottisch geben. Ganz.
Keine Chicken Wings
am Abendbrottisch. Wisst ihr, was ich, soll ich was gestehen, beichten?
Was denn?
Gestern war doch 3. Advent. Ja. Und ich hatte noch einen Stollen, ich kaufe ja immer schon im November Stollen. Und da war noch ein Stück übrig. Und jetzt habe ich natürlich wieder frischen Stollen gekauft. Und jetzt war halt noch so ein Stück Stollen übrig, was nicht mehr ganz so frisch war. Da habe ich gestern den Hühnern eine Scheibe Stollen. Ich weiß, soll man nicht machen und Zucker und böse und hin und her. Wisst ihr, wie die sich auf diesen Stollen gestürzt haben? da gehen die ja total drauf ab. Und Wiener Würstchen, das muss man Sven auch mal sagen. So klein, ja,
Wiener Würstchen,
ja, so klein geschnittene Wiener Würstchenstücken, da stehen, ja. Also meine stehen da total drauf. Aber
haben die danach ein Ei gelegt oder hast du das schon beobachtet?
Rührei mit Speck haben die dann auch gelegt. Rosinen,
ja. Das sind doch, aber die fressen doch auch Käfer und so weiter. Also Wiener Würstchen ist jetzt nichts Schlimmes.
Okay.
Und ja,
ach so, okay, ja,
stimmt. Wenn mal irgendwie so ein paar abgetrocknete, also angetrocknete noch übrig sind, die irgendwie, ja, keine Ahnung, dann.
Siehst du, merkt ihr, wie alles miteinander zusammenhängt? Ja, Wiener Würstchen, da sind wir gleich wieder bei 50 Shades of Sissy.
Oh Gott.
Ja, und dem Wiener Hof und den Zuständen dort im 19.
So.
Jahrhundert.
Also ich dachte, bei Würstchen.
Alles hängt mit allem, ja, zusammen.
Ich dachte jetzt, bei Wiener Würstchen kommst du wieder, ja, auf dein Auto.
Das sind die Mini-Winis.
Ihr seid so böse.
Eieiei, oh, das mit den Hühnern.
So, also halte ich fest, ich gebe jetzt als Tipp weiter, wobei die hören tatsächlich auch diesen Podcast, mhm, ganz offen. Das heißt, also sprich, das Futter kann es nicht sein, es muss an deinem Tipp gelegen haben, dass das Ei
ich
weggenommen
glaube, ja,
wurde.
Aber wie gesagt, im Winter, wenn die nicht beheizt, ja, haben, im Winter legen die nicht so viel. Also meine legen im Winter auch ganz wenig.
Also ist jetzt unser Tipp, wenn die schon dauernd immer an der Fensterscheibe stehen und da so ins Wohnzimmer reingucken und einfach mit, ich sag mal, Netflix und Chill, mhm, wollen sie wahrscheinlich mit dabei sein. Einfach reinlassen, mit aufs Sofa, das ist für die,
ja,
am besten.
Würde ich sagen, ja. Ja, durchaus. Oder auch so, man kann ja so ein kleines Hühnerbett dann bauen, was man neben das Sofa stellt, ja, wenn man die dann entsprechend,
ja,
domestiziert, dann, die lernen das auch nach einer Weile. Und vielleicht auch dazu übergehen, immer, also wirklich erst dann ein Leckerli geben dem Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat. Weißt du?
Das ist auch eine Idee. Ich hätte noch dann vielleicht einen Fernsehtipp, dann Weihnachten mit den Hühnern lieber Sissy gucken als Chicken Run zum Beispiel. Das ist ja dieser ja, Zeichentrickfilm, wo die Hühner, ja, dann ausbrechen. Das wäre dann ganz eher blöd.
Gibt's nicht, wie heißt denn dieser berühmte Weihnachtsfilm mit der Gans?
Die Goldene Gans, Auguste. Nee,
was? Auguste, die Weihnachtsgans, ja, Weihnachtsgans
Auguste,
glaube ich.
Die Weihnachtsgans Auguste.
Ne? Ja, genau.
Ach, was haben die eigentlich mit dem ersten Ei gemacht? Ich meine, das erste eigene Ei, ich weiß noch, das war, hab ich mich über mein erstes Ei gefreut. Ja. Also über das der Hühner.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das weiß ich nicht.
Fragen über Fragen. Hier, lass uns, weil wir gerade.
Vielleicht sollten wir einen Hühner-Podcast machen. Ja, kann man doch. Genau. Ja, aber wirklich, ja, ich weiß, da gibt's aber auch dazu, mal ehrlich, Freunde, dazu gibt's so viele Anbieter, weil ich habe, ja, weil ich hatte mal zwei ja dabei, die wollten immer so flattern. Und da dachte ich, okay, Flügelstutzen. Und weißt du ja, als Laie hast du keine Ahnung, wie du das machen musst. Da habe ich das mal aus Spaß bei Google eingegeben. Da gibt's ja YouTube-Tutorials noch und nöcher, ja, wie du einem Huhn fach- und sachgerecht die Flügel stutzt. Also da gibt's richtig viele Anbieter. Siehste?
Fragen Siehste? Über Fragen. Und laufen, ja, die wirklich weiter, die Hühner? Also angeblich laufen die ja weiter, wenn der
Kopf ab ist.
Wenn der Kopf ab ist.
Also, aber so weit ist ja das Sven noch nicht. Sven und Ilka, um Gottes Willen. Lasst die Hühner am Leben. Verliert nicht die Geduld und lasst die Hühner nicht den Kopf verlieren. Das wollte ich eigentlich.
Aber ich meine, es gibt Martin, ja, Rütter im Fernsehen für Hunde. Es gibt auch was für Katzen, Siehste? Aber für Hühner gibt es doch nichts bei Vox, ne?
Das machen wir.
Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ich könnte da nur... Ich würde durch die Sendung führen, so als Sprecher vielleicht. Bei Ilka und Sven gibt es ein großes Problem. Das erste Ei lag unter dem Busch. So, dann kommt Christine an und sagt...
Das ist ja auch so ein Satz, das erste Ei lag unter dem Busch.
Okay, haben wir denn noch mehr Streaming-Tipps oder Literatur-Tipps? Wir haben ja hier durchaus auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Ja, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ja, hat noch jemand ein schönes Buch oder einen schönen Film oder was? Ich dränge mich immer in den Vordergrund, aber das will ich nicht mit meiner kulturellen, ja, Orientierungsdynamik. Micha, was fällt denn dir dazu ein?
Ach, mir fällt so vieles ein, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich wirklich jetzt so empfehlen würde. Es war so Serien, Popcorn-Kino in letzter Zeit. Ich bin hängen im Moment. Zum Beispiel jetzt so in der Vorweihnachtszeit haben wir jetzt eine Serie geguckt, die gibt es bei Amazon. Das heißt, Das Rad der Zeit ist so, ja, Fantasy, so ein bisschen Herr der Ringe mäßig, wo wir einfach total Lust drauf hatten, jetzt in dieser Zeit einfach mal sowas wieder zu gucken. Und das war ganz hübsch gemacht. Also sprich so ein paar Jugendliche, die plötzlich irgendwelche Fähigkeiten an sich entdecken oder vielleicht auch nicht und dann woanders hinziehen müssen und dann gibt's Magierinnen und hin und her. Das ist, glaube ich, vielleicht, ja, gerade in dieser Zeit kann man sich das mal angucken, wobei man einfach sagen muss, es endet aber dummerweise, um das direkt vorwegzunehmen, sehr offen, weil es ist nur die erste Staffel und es geht weiter und man so weiß eigentlich gar nicht, wo die Reise so hingeht. Ja, aber...
Dein Boot ist gesunken, das Boot, oder nicht? Nee, ist noch nicht gesunken. Ja, das Boot hat ja einfach so aufgehört. Das war doch die Neuverfilmung, die dann, ja, beim ZDF, glaube ich, ist gelaufen. ZDF und Sky hatten doch da diese Gemeinschaftsproduktion und ich habe das geliebt und jede Folge und auf einmal tschick, hört auf. Es hört einfach auf. Und dann sagen die, nächste Staffel 2022. Genauso wie mit The Crown. Ja. Oh Gott. Es hört einfach auf. Frühjahr 22. Was soll ich denn machen bis Frühjahr 22?
Aber das sind so Serien, weißt du, auch wie das Boot, wo dann der Zweite Weltkrieg in diesen Serien dauert ja 13 Staffeln. Der müsste 50 Jahre lang gelaufen sein. Also da waren sie ja zumindest ein bisschen ehrlicher bei Downton Abbey, wo ja das auch so durch der Anfang des 20. Jahrhunderts geht, durch dieses hochherrschaftliche Haus. Und da spielt ja Maggie Smith, die alte Countess of keine Ahnung was. Und die sagt dann auch, nee, ich steige jetzt aus der Serie aus, weil ich müsste doch inzwischen schon 120 Jahre alt sein, wenn die Serie so weitergeht. Da haben sie sich wenigstens ein bisschen ehrlich gemacht.
Serien. Kein Mensch scheint mehr zu lesen, das ist schlimm, außer ich. Also doch, ich habe ein Buch gelesen, aber ich rede da jetzt nicht drüber, weil wir sind jetzt schon wieder viel zu spät und wir haben ja noch eine Frage. Ja. Und die Christine, damit sich dann eben daraus auch ergibt, wer den gespielten Witz präsentieren muss. Nur so viel, ich habe mir ein altes Stephen King Buch nochmal vorgenommen. Habe ich vor 10 Jahren gelesen, so alt ist das ungefähr auch, Der Anschlag. Da geht es um das Kennedy-Attentat und um einen Zeitreisenden, der versucht, das zu verhindern. Glaubt ihr, ich habe das wirklich vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, 9 Jahren gelesen. Ich weiß nichts mehr, ich wusste nichts mehr. Ich lese das jetzt, denke gerade, als hätte ich das nie gelesen. Und dabei ist es kein schlechtes Buch, das ist okay, aber es ist völlig weg, es ist gelöscht. Aber dieses psychologische Phänomen ist vielleicht auch ein intellektuelles Phänomen, ich weiß es nicht. Das können wir beim nächsten Mal besprechen. Und auch, wie es ausgeht. Also ich bin jetzt so ungefähr in der Mitte und ich kann noch nicht sagen, ob er es schafft, das Attentat auf Kennedy zu verhindern. Aber ich sag's euch dann definitiv nächste Woche, okay? Und
du weißt doch nicht, was das Ergebnis
ist. Ich weiß nicht mal mehr, ob der das geschafft hat oder nicht. Und ich habe es wirklich. Und das ist ein Riesenwälzer. Das ist ein Buch, in dem man schon 2-3 Wochen lebt, weil es halt wirklich relativ dick ist. So ja. Und es ist auch einfach aus meinem Kopf gefallen. Es ist
irre. Oh, ich bin so froh, dass du das auch sagst. Weil ich habe das ganz oft in letzter Zeit, dass ich da irgendwas dann sehe oder lese und denke so, ach verdammt, das weißt du, das hast du damals geschaut, das hast du gelesen. Wie war denn das nochmal? Und ich weiß dann nicht mehr, wie das zu Ende geht.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man tatsächlich die Bücher, die man gelesen hat, dass man sich so eine Art Register macht und wo man wirklich so stichpunktartig reinschreibt, was einen besonders bewegt hat und worum es so ging und dass man das jederzeit wieder aufblättern kann, weißt du? Dass man sich eben auch an Bücher erinnert, die man vor 10 Jahren oder 15 Jahren gelesen hat.
Ja, das ist vielleicht auch...
Sagen kluge Leute, dass man das so machen soll und dann erinnert man sich wohl auch wieder.
Im Serien-Junkie-Zeitalter sicherlich auch nicht so schlecht, dass wenn man dann... Ja. Es gibt auch so Serien, wo ich genau weiß, oh toll, die finde ich super, juhu, es gibt eine neue Staffel und dann fängst du die an und denkst, warum ist der nochmal, hat der mit der oder nicht oder hin und her? Und da finde ich es immer ganz toll, wenn es dann so bei Netflix und Co. dann so ein was bisher geschah gab. Also davon bin ich echt schon abhängig geworden, weil ansonsten bin ich raus. Schlimm, oder?
Es ist eine Reizüberflutung. Ja,
wahrscheinlich.
Eine einzige Reizüberflutung. Richtig. So, wir kommen jetzt aber tatsächlich mal zur Fragestellung, weil die Frage entscheidet, ich habe es gerade gesagt, darüber, wer heute den gespielten Witz präsentiert. Micha, ich muss schon vorwegnehmen, ich müsste mir von dir wieder einen borgen, wenn ich verliere.
Also von Spannungsbogen aufbauen hast du auch noch nie was gehört.
Aber ich habe da letzte Woche, habe ich, oder? War ich nicht letzte Woche?
Ja, aber da hattest du auch verloren, also insofern deine Punktebilanz ist noch nicht wieder ausgeglichen.
Aber letzte Woche war doch dieser Hammerwitz, den Christine nicht verstanden hat.
Ja, der war super.
ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, was es war.
Sagen wir so, Christine war intellektuell völlig unterfordert. Also ja, sie hatte da was erwartet, was einfach nicht da war.
genau. So, aber jetzt kommen wir erstmal zur heutigen Frage. Christine.
ja. Und zwar geht's heute mal. Seid ihr bereit?
Ja.
Es geht um Haare.
Um Haare? Ja. Toll, danke. Super Spiel. Finde ich großartig. So, liebe Leute, guckt gerne mal aufs Foto.
Ja, Micha ist raus. Ja.
genau, klickt euch mal. Klingt jetzt komisch. Bin ich aber drauf gekommen, weil wir heute Morgen in der Sendung, also in der Radiosendung, das Thema hatten, was man so gegen fliegende Haare macht. Und da habe ich hier von den... Wahrscheinlich fällt dem Micha jetzt auch nichts dazu
ein. Dankeschön.
Ich habe auch nicht gewusst, was fliegende Haare sind.
Was sind denn fliegende Haare?
Naja, wenn man so lange Haare hat und dann, keine Ahnung, sind die so statisch aufgeladen und gerade im Winter und dann stehen die ständig so komisch oder auch wenn du eine Mütze aufhattest oder keine Ahnung, Motorradhelm oder was auch immer und dann setzt du das wieder ab und dann fliegen die Haare so komisch, dann kriegst du die gar nicht gebändigt und dann sind die so ganz fein und so ganz seltsam.
Aha.
Wisst ihr?
Ja,
auf alle Fälle darüber bin ich drauf gekommen.
Und wenn du so in den Hühnerstall gehst, dann hören die Hühner nämlich auf Eier zu legen, wahrscheinlich.
Vor Schreck.
Haare so fliegen.
Ja, Schreck. Ja, die legen Eier, die brauchst du gar nicht mehr kochen, die sind direkt abgeschreckt.
Ja. Das verfitzelt dann alles immer so und dann kann man das nicht richtig stylen. Okay. Ach, Quatsch. Na gut, also auf alle Fälle die Frage heute, wer hat denn die meisten Haare? Brünette, Blondinen oder Rothaarige?
Oh. Ah.
Ich sag Rothaarige.
Nee, ich glaube nicht. Die haben, glaube ich, dickere. Ich habe das, meine ich, irgendwas mal drüber gelesen. Ich würde sagen Brünette. Oder sind es die Blonden? Kann ich auch einfach sagen, auf jeden Fall nicht die Rothaarigen, habe ich dann auch schon gewonnen? Nee, ne?
Nee. Also ich denke ja doch, die SPD hat ja jetzt die Mehrheitsverhältnisse völlig neu.
Ach, so meinst du wegen Rot, ja?
Mit dem Rot. Ich denke schon, dass Rot, ja, dass die meisten. Also rote Haare sind am meisten. Also ja, ein Rothaariger hat mehr Haare.
Als ein
Blonder.
Das hätte Mensch. Ja auch was von der Logik, weil daraus ja immer die roten Socken gestrickt werden, über die CDU immer so viel erzählt hat. Ja, gestimmt.
Weil die übrig sind, die roten Haare.
Ja, genau. Ja. Ich sag jetzt mal, ich lege mich fest, ich nehme die Blonden.
Die Blonden.
Ja.
Also nicht die Brunetten, die Blonden.
Hast du damit jetzt ein Problem?
Aber nein, mir ist das doch wurscht. Nur gerade wolltest du die Brünetten. Nein, nicht nur weil er gerade Brünetten gesagt hat. Ja. Da wollte ich jetzt nochmal nachfragen.
Ich dachte jetzt nicht, dass es dann hinterher heißt, dass wir beide falsch liegen und dann stehen wir wieder blöd da. Also insofern, ich würde dir jetzt entgegenkommen, wenn du sagst, nee, Micha, mach mal lieber nicht, nimm mal die Brünetten.
Hallo? Ich sage gar nichts. Wer hat denn die meisten Haare auf dem Kopf? Jetzt legt euch doch mal fest.
Ja, gut, dann liegt's jetzt.
Also ich bleibe bei meiner SPD-Theorie. Ich glaube ja.
Okay, Mehrheit, du bleibst bei den Rothaarigen.
Mehrheit die Roten.
Ich nehme die Blonden.
Du nimmst die Blonden und die meisten Haare auf dem Kopf haben tatsächlich die Blondinen.
Nein.
Ja, weil die Blondinen, also Blondinen haben etwa 150.000 Haare. Das liegt daran, dass die ganz feine Haare haben, dafür aber in der Anzahl mehr. Die Brünetten und die Schwarzhaarigen haben eher dickeres, kräftigeres Haar und dafür in der Anzahl aber eher weniger. Haben etwa 100.000 Haare, Brünette und Schwarzhaarige. Rothaarige noch weniger, 90.000 Haare, weil die sind noch ein Stückchen kräftiger. Ganz feines Haar, die Blondinen, 150.000 Haare.
Aber Entschuldigung, ich kann mir nicht merken, was im Buch stand, aber ich habe irgendwo im Hinterkopf gespeichert, dass Rothaarige mehr Haare haben. Ein bisschen was funktioniert in meinem Gehirn noch.
Ja, aber
noch.
Damit lachst du doch daneben. Nee, Rothaarige haben ja nicht mehr.
Rothaarige haben die wenigsten. Die meisten haben...
meint ihr, die dicksten? Könnt ihr bitte mal zurückspielen? Ich habe doch gesagt, die Rothaarigen haben die dicksten Haare, habe ich gesagt.
Die dicksten. So. Achso, ja.
Also das ist auch unser Micha Klein intellektuell unterfordert, glaube ich, aber es ist okay. So.
Also feststeht, wir halten fest, Blondinen haben die meisten Haare.
Ja. Okay.
So, und jetzt redet es mir nicht aus, ich habe gewonnen.
Du hast gewonnen und ich habe aber noch einen Witz bei dir, gut. Ja, ich habe ja letzte Woche habe ich dir ja einen geborgt. Ja.
Ihr versucht mich zu verarschen, während ich daneben stehe, ne?
Ja.
Und das Schlimme ist, du könntest damit Glück haben, wenn ich es mir nicht aufschreiben würde. Da könntest du mit mir alles machen.
Ich komme damit, siehst du?
Es ist bald soweit, du kannst mich anrufen und sagen, du hattest einen Unfall und brauchst 5.000 Euro und bist mein Enkel. Ich würde es dir auch glauben.
So sage ich einfach, gib mir meinen Witz zurück.
Ja, du brauchst meine Liebe nicht.
Ja, okay.
Also ich muss einen Witz erzählen, weil du keinen hast.
Ja, tut mir wirklich leid. Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet.
Okay. Ja. Wie machen wir diesen Witz? Das ist jetzt wieder, wenn ich das mit Christine mache, dann sieht's wieder so... Warte, nee, das sieht doof aus. Ich mach den mit André. Okay,
gut,
ich muss den mit André machen.
Ich versuche zu lachen.
Und zwar... Ja, du versuchst den Witz zu verstehen. Da bist du schon beschäftigt genug.
Warte, ich bereite mich vor.
Okay. Ja.
Also wenn Christine das versucht, kann der Podcast im Zweifel noch ein bisschen länger dauern. Ja?
Wir sollten dann so einen Wecker einspielen. So,
okay, bitteschön.
Du jetzt.
Ja.
So, also wir sind jetzt zwei Typen, zwei Kerle, die sich unterhalten und ich sage dir jetzt gleich, was ich so beobachtet habe und dann beziehungsweise was bei mir so was mich so ein bisschen komisch war und so weiter. Dann musst du mich fragen, wie also ich erzähle dir gleich, dass meine Nachbarin gesungen hat und du fragst dann, wie hat sie jetzt so schräg gesungen oder nervt's dich von der Lautstärke her oder was ist los, ne?
Ja.
So, das ist dein Part.
Ja, okay.
Wir unterhalten uns über meine Nachbarin.
Deine Nachbarin.
Ja? Wisst ihr, dass gerade, also ich höre ja über Telefon hier gerade mit, während wir miteinander sprechen.
Ja,
Wisst ihr, dass die Leitung zusammengebrochen ist,
als Christine gerade so gesungen hat? Also wir unterhalten uns im Hintergrund, singst ein bisschen und ich frage dich jetzt, Mensch, Micha, hast du deine Haare gefärbt?
Nee, es sind ja nicht mehr so viele, waren früher so dick.
Ja.
Also so, weil weißt ja, dass das Rothaarige haben ja weniger, aber dafür dicker. Ne?
Ja, aber du warst also mal nicht blond, ne? Sonst hättest du ja mehr Haare gehabt. Hättest du ein bisschen mehr zum Zusetzen dann, ne? Aber gut.
So. Das war ganz früher mal blond, dann später brünett und trotzdem weg.
Okay,
dann
alles klar. Ja. Was hat denn deine Nachbarin für eine Haarfarbe?
Meine Nachbarin, die ist tatsächlich, das ist eine Blonde. Eine Blonde, ja, doch. Aber meine Nachbarin, die ist ein bisschen, die hat jetzt wieder gesungen beim Duschen.
Ja. Und? Ja. Ein bisschen schräg oder irgendwie falsch oder was macht sie da?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich durchs Fernglas ja nicht hören.
Okay. oder?
Man lacht, der Witz ist eigentlich, der ist so schlecht, dass man darüber lacht, dass man so schlecht ist.
Ich kann mich an meinen nicht mehr erinnern letzte Woche, aber ich glaube, der war besser.
Christine könnte das so nicht sagen.
Ja, ja, sehr schön. Aber das ist ein schöner Cliffhanger. Wir steigern uns wirklich beim nächsten Mal wieder.
Aber ich kann doch nicht so einen Witz, weißt du, der ist, ich kann doch nicht so einen Witz machen wie, ja, was riecht denn hier schon so wieder so komisch? Und dann sagst du, mein Bauchgefühl hat mich wieder verlassen.
Nein, das ist
was?
kann ich doch nicht machen? Nee, der geht doch nicht so ein Witz.
Mein Bauchgefühl hat mich verlassen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja.
So, Christine, du jetzt auch? Hast du ihn jetzt auch oder noch nicht?
Auf, ja.
Nee, Christine meine ich, hat sie ihn verstanden?
Ja, den hatte ich gleich. Das ist das Niveau, das habe ich gleich.
Sie hatte ihn noch vor mir, genau.
Ja, so olfaktorische Witze, die gehen immer, ne?
Ja, herrlich. Nein, der erste war regelrecht episch, ja, weil das Thema hatten wir ja heute Morgen auch, ein episches Formel-1-Finale zwischen Lewis und Max. Und episch hieß es ja auch im Zusammenhang mit 50 Shades of Sissy. Ich glaube, RTL hat geschrieben, ein episches Märchen um Sex und Liebe und Korruption oder so ähnlich. Ja.
Aber wir haben uns jetzt auf 50 Shades of Sissy geeinigt, ne?
Ja, ich finde, das ist okay.
Das ist ein schöner Titel.
So geht auch dieser epische Podcast zu Ende. Zumindest diese Folge.
Wir haben viel gelernt.
Wir haben viel gelernt. Finde ich auch, ja. Vor allen Dingen über Hühner. Und
ja. Was jetzt eigentlich? Was haben wir
gelernt? Eierkunde.
Also ich brauche nur.
Ja, nichts vom Tisch geben.
Das hängt. Ja. Und dass es nicht am Futter liegen kann.
Nein. Genießt die Woche. Wir sind morgen früh wieder im Radio. Gern einschalten, wenn ihr wollt. Oder aber dann demnächst wieder hier mit einer neuen Folge von Klein, aber Hart.
Sehr, sehr gerne.
So. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.